Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 275. Podcast-Folge, welche wir am 13. Januar 2025 aufnehmen. Wir sprechen in dieser Folge über den Start in die Rückrunde, insbesondere natürlich über das Spiel unseres HSV am Samstagabend gegen den Tabellenführer aus Köln. Und für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen. Ordentlich Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Es beginnt direkt mit einem absoluten Kracher im Volkspark. Samstagabend, Flutlicht und der Tabellenführer aus Köln ist zu Gast. Bevor wir im Detail über das Spiel sprechen, wollen wir uns noch einmal bedanken für das grandiose Feedback zur letzten Folge mit unserem tollen Gast Patrick. Wir haben unglaublich viel positive Resonanz bekommen, trotz einer fast zwei Stunden andauernden XXL-Folge. Vielen lieben Dank, das freut uns immer sehr. Auch nochmal hier vielen Dank an Patrick, das war wirklich großartig mit dir. Und jetzt hoffen wir auf einen großartigen Start unseres HSV im ersten Spiel der Rückrunde. Wir schauen erstmal auf das Hinspiel. Und das war das Eröffnungsspiel der Saison, logischerweise. Damals noch Baumgart als Trainer des HSV gegen seinen Ex-Club. Und Lars, das 1:2 unseres HSV hat uns zwar einen tollen Start in die Saison beschert, aber es war ein kniffliger Start, oder?
Ja, erstmal war das natürlich genauso wie das jetzt. Mit dem absoluten Kracher losging auch so ein richtiger Knaller zu Beginn der Saison, das war ja das Eröffnungsspiel in Köln, ausverkauftes Haus, zwei absolute Traditionsvereine gegeneinander und ich glaube, da konnte man schon mal wieder ein erstes Gefühl dafür kriegen, wie geil diese Liga eigentlich ist. Das Spiel hat auch überhaupt keine große Abtastphase gehabt, sondern ging direkt los. Die Saison war im Grunde genommen von 0 auf 100. Leider aus HSV-Sicht in den ersten paar Minuten mit einem gastgebenden 1. FC Köln, der richtig Druck gemacht hat. Und ich erinnere mich da noch an ja einen relativ schläfrigen Start unserer Jungs in die Saison und einem FC, der durchaus nach 5 Minuten hätte führen können. Man mag vielleicht sagen müssen, durch mindestens 1 oder 2 echt hochkarätige Torgelegenheiten. Da schlackerten nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch dem einen oder anderen HSV und HSVerin die Ohren. Aber wie so oft ist es dann so, wenn eine Mannschaft die Chance nicht macht, dann bedankt sich am Ende des Tages die andere. Und so war es der HSV, der nach, es war noch keine 10 Minuten gespielt, mit 0:1 mit der allerersten gefährlichen Situation in Führung gegangen ist durch Rendsburg-Jeboer Königsdörfer. Wobei vermutlich der Ausdruck oder die Bezeichnung gefährliche Situation eigentlich auf die Situation so genau gar nicht zutrifft. Ich weiß nicht, wer es noch vor Augen hat, Dompe über die linke Seite spielt eine Hereingabe in die Mitte, flach in den 5-Meter-Raum und der Keeper Urbich vom 1. FC Köln, der damals sein Debüt gegeben hat für den FC, ja, lässt ihn durchflutschen. Das ist natürlich ein Riesenpatzer und Renzi, der auf der 9er-Position für den mit einer Sehnenreizung ausgefallenen Robert Glatzel in der Startelf stand, steht am langen Pfosten goldrichtig, hält die Kelle hin, 1-0 HSV und damit natürlich dann doch ein optimaler Start für den HSV, 1-0 vorne und danach auch deutlich besser im Spiel in der ersten Halbzeit. Das war insgesamt ein total flottes Spiel, gerade in den ersten 45 Minuten. Das ging hin und her, große Verschnaufpausen gab es eigentlich nicht. Und es gab Torgelegenheiten hüben wie drüben, aber eiskalt vorm Tor, das war der HSV. Denn wir sind Mitte der ersten Halbzeit mit 0:2 davongezogen, möchte ich fast sagen. Wieder initiiert über die linke Seite, wieder Jean-Luc Dompe mit einem schönen Pass auf Adam Karabec und dann war das eine tolle Flanke von links und in der Mitte, ja, Rendsburg-Jeboer Königsdörfer in allerbester Bobby-Glatzel-Manier, möchte ich sagen, per Kopf, 2-0 HSV, kurz vor der Pause. Wir führen 2-0 in Köln. Es gab das Spiel so nicht her, muss ich ganz ehrlich sagen, denn der FC hatte Chancen. Die Führung war nicht unverdient, aber 2-0, ja, das ist schon, kann man fast sagen, optimal gelaufen für den HSV. Die zweite Halbzeit hatte dann nicht mehr ganz den Zug, insbesondere vom HSV. Das war so ein bisschen, ja, zurückhaltender. Ich glaube, wir haben das dann unmittelbar nach dem Spiel so eingeschätzt, dass wir gesagt haben, es ist ja nachvollziehbar, dass man sich ein Stück weit zurücknimmt, wenn man auswärts 0-2 führt, wenn die gastgebende Mannschaft diejenige ist, die das Heft des Handelns in die Hand nehmen muss. Und ein Gegentor haben wir gefangen durch Linden Meiner, rund eine Viertelstunde vor dem Spielende. Aber wir haben es über die Zeit gebracht. Hier und da glücklich, der FC hatte Torgelegenheiten, auch das 2-2 zu machen. Aber wir nehmen am Ende 3 Punkte mit nach Hamburg, was unterm Strich das ist, was zählt. Das gab sicherlich Aufwind, breite Brust. Und das war, wie ich finde, so habe ich es damals empfunden, ein ganz, ganz wichtiges, so ein Statement-Sieg eigentlich, direkt in Köln zu gewinnen, sich sofort an den eigenen Ansprüchen damit irgendwie auch messen zu lassen. Ja, und ein durchaus gelungener Start in die Saison. Aber Nando, du hast es schon richtig gesagt, es war definitiv nicht alles Gold, was glänzt, aber bei einem Sieg in Köln, und das würde ich heute genauso gelten lassen wie vor ungefähr einem halben Jahr, würde ich immer sagen, wenn du da den Sieg mitnimmst gegen eine andere Spitzenmannschaft der Liga, dann ist das primär das, was zählt. Und die Aufbereitung muss dann im Nachgang erfolgen.
Ja, absolut. Und natürlich nimmt man in so einem Topspiel einfach nur die 3 Punkte mit. Ganz klar. Und ich denke, Gerhard Struber, der immer noch Trainer vom 1. FC Köln ist, da gab es halt keinen Wechsel, der hat ja in der Hinrunde auch zu kämpfen gehabt. Zumindest zu Beginn der Hinrunde oder bis Mitte der Hinrunde. Und der wird natürlich mit seiner Mannschaft jetzt als Tabellenführer voll motiviert sein, um dieses Topspiel diesmal für sich zu entscheiden. Und ich musste nochmal in die Notizen unserer Folge zum damaligen Spiel schauen, denn Gruber ist ja eher ein unbeschriebenes Blatt, zumindest für mich. Ich kannte den vorher nicht. Aus seiner Zeit bei Red Bull Salzburg haben wir damals abgeleitet, dass Gruber offensiv denkt, bevorzugt ein 4-3-1-2 spielen lässt, das Mittelfeld sowohl flach als auch in Rautenformation. Den offensiven Gedanken, den können wir jetzt nach der Hinrunde immer noch bestätigen. Köln spielt intensiv nach vorn, aber Gruber hat nach diesem mäßigen Saisonstart sein System umgestellt und das ist ganz entscheidend. Der ist seitdem mit einer Dreierkette in der Abwehr unterwegs und es läuft. 7 Spiele seit der Systemumstellung, 6 Siege und 1 Unentschieden. Insgesamt finden wir Köln statistisch nach der Hinrunde auf Platz 1 in Sachen Torschüssen mit 302 Stück an der Zahl und mit weitem Abstand folgt dann auf Platz 2 Darmstadt, die haben 41 weniger abgegeben. Wir, der HSV, als Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren, stehen auf Platz 6 mit 240 abgegebenen Torschüssen. Also das ist schon eine große Diskrepanz und ein großer Unterschied. Köln ist offensiv trotzdem gefährlich, Chancenverwertung lala, aber 32 geschossene Tore sind auf Platz 4 nach der Hinrunde und auch sonst findet man Köln in den offensiven Statistiken vorne mit dabei. Wir werden gleich im Detail nochmal ein bisschen auf die Taktik und die Spielweise von Köln eingehen. Erstmal nur mal so der Vergleich Beginn der Saison Köln jetzt. Und wir müssen, bevor wir über diesen offensiven Ansatz und vielleicht auch mögliche Schwächen von Köln sprechen, erstmal aufs Personal schauen lassen, denn die Transfersperre vom FC ist abgelaufen. Köln hat die Strafe abgeleistet, kann nun wieder Spieler verpflichten. Ist denn schon etwas passiert?
Ja, gerade heute ist wieder etwas passiert. Ich würde mich erstmal auf die Abgänge konzentrieren. Das sind 4 Spieler, die jetzt nicht wirklich irgendwie eine wichtige Rolle gespielt haben. Sargis Adamian ist zu Regensburg ausgeliehen worden. Florian Dietz ist nach Altach nach Österreich gegangen. Elias Bakker Kuanda ist zu Linz gegangen, ebenfalls nach Österreich. Und der erste quasi Neuzugang ist auch direkt wieder in die zweite Mannschaft versetzt worden. Das ist Mansur Orotakba, der war an Regensburg ausgeliehen, hatte aber auch, glaube ich, nur 9 Spiele gemacht. Also kein Spieler, der bei Köln eine Rolle spielen wird, deshalb dementsprechend wohl in die zweite zurückversetzt. Und auf der Zugangsseite haben wir 2 Spieler und ich finde 2 sehr interessante Spieler. Der erste Spieler, den wir haben, ist Yusuf Gazibegovic, ist ein Bosnier von Sturm Graz, 24 Jahre alt, rechter Verteidiger. Das ist für mich ein Spieler, der ist eigentlich eindeutig ein Regal zu hoch für die zweite Liga. Der konnte auch nur für 2 Millionen Euro kommen, weil es eine Ausstiegsklausel gibt. Der Spieler hat einen Marktwert von 5 Millionen Euro, was halt schon ein Brett ist für diese Liga, wo wir uns befinden. Und ist für mich tatsächlich so ein typischer Fußballmanager-Spieler, weil das ein Spieler ist, den ich jedes Mal verpflichte, wenn ich dieses Spiel spiele. Weil Es ist ein erschwinglicher Spieler mit erschwinglichem Marktwert für seine Qualitäten, wie ich finde, und trotzdem immer noch ein großes Potenzial. Der kann immer noch besser werden. Und mit 24 ist er auch noch nicht wirklich zu alt. Also da ist noch was drin, dass er diesen Sprung noch macht, um nochmal einen Qualitätsstep nach vorne zu machen. Ist relativ schnell, trotzdem aber auch relativ zweikampfstark und kann gute Schlanken flanken. Also eigentlich ein ziemlich kompletter Spieler. Wie gesagt, ist für mich ein absoluter Top-Zugang. Ist auch ein Spieler, den ich mir in den letzten Jahren auch öfter mal beim HSV gewünscht habe. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast sogar mal gesagt habe. Ist auf jeden Fall für mich ganz oberstes Regal für die zweite Liga, wie gesagt. Der zweite Spieler, der gekommen ist, ist Joel Schmid. Er ist ein Innenverteidiger, Schweizer vom FC Sion, 26 Jahre alt, 2,5 Millionen Euro Ablöse, also auch für die zweite Liga eine ordentliche Summe. Und ich habe jetzt einfach mal commonfc.com, zitiere ich mal. Joel passt mit seinen athletischen und technisch-taktischen Fähigkeiten sehr gut zu unserem Anforderungsprofil. Beim FC Sion ist er auf und neben dem Feld zudem als Kapitän und sehr guter Kommunikator vorangegangen, sagt Geschäftsführer Christian Keller. Also auch ein ziemlich kompletter Spieler, war wie eben schon gesagt Kapitän, technisch gut, taktisch gut. Also so ein bisschen so wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, der kommende Hauptinnenverteidiger. Mal gucken, ob der vielleicht über kurz oder lang auch die Kapitänsbinde dann an sich nimmt in den nächsten Saisons oder so. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, auch ein Vorgriff vielleicht auf den möglichen Aufstieg des ersten FC Köln. Sind schon zwei wirklich gute Zugänge, finde ich, da für den Abwehrbereich.
Klasse, ja. Statt Masse.
Klasse, ja, genau. Statt Klasse Masse. Statt Masse. Das ist eine gute Zusammenfassung, ja.
Was man im Winter auch immer machen sollte, denn da ist es eh kompliziert, Spieler zu verpflichten, gerade in der kurzen Eingewöhnungszeit. Ja, dann schauen wir mal, was Köln uns sonst noch anbieten wird. Auf jeden Fall viele Fans. Das ist klar. Die haben eine starke Fanbase. Da werden viele nach Hamburg reisen. Und sie kommen mit breiter Brust. Und natürlich will der FC die Tabellenführung verteidigen. Wir hatten Köln in der Hinrunde immer wieder im Fokus, wenn wir unsere Spiele ausgesucht haben. Und Lasse, was ist dir insgesamt aufgefallen? Was für einen Ansatz erwartest du jetzt von Köln in Hamburg? Wir haben immer am Anfang gesagt, viele Chancen, keine Tore. Das war deren großes Manko. Was kommt jetzt?
Also ich persönlich glaube nicht, dass Köln bei uns ins offene Messer laufen wird. Du hast es ja eben schon gesagt, mit Taktik, Umstellung bei Köln. Am Anfang der Saison war es ja so, dass Köln sehr offensiv agiert hat und dann auch öfter mal irgendwie die Chancen nicht genutzt hat und auch viele Gegentore bekommen hat. Seit der Systemabstellung läuft es ja sehr. Sie spielen sich weniger XG raus, haben dafür aber auch deutlich weniger XG ergänzt. Also auf dem System, finde ich, wirkt es ein bisschen defensiver von Köln. Aber komischerweise haben sie durch diese Systemumstellung scheinbar auch irgendwie die Effektivität vorm Tor, die Effizienz vorm Tor wiedergefunden. Die Chancen, die sie haben, du hast gesagt, die Chancenverwertung ist nicht top-notch, aber sie ist immer noch besser als zu Beginn der Saison, weil da war sie in meinen Augen katastrophal. Genau. Das haben sie irgendwie durch diese defensive Spielweise komischerweise wiedergefunden. Durch die weniger Chancen machen sie auch irgendwie mehr rein. Wie sich das erklärt, kann ich auch nicht ganz verstehen, aber irgendwie hat so der Klick gemacht. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Köln jetzt wieder zu dieser sehr offensiven Spielweise wechselt und da ins offene Messer läuft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie aus einer gesicherten Defensive bei uns agieren werden und dann sequenziell in bestimmten Spielphasen versuchen werden, den HSV vor Probleme zu stellen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie äußerst offensiv auftreten werden.
Ich tue mich ein bisschen schwer, den FC jetzt so vorherzusagen, dass ich wirklich im Brustton der Überzeugung sagen würde, ich erwarte dieses oder jenes. Was ich mir so ein bisschen beim drüber nachdenken, Nando, über deine Frage, durch den Kopf schoss, ist, man sagt ja auch häufig während des Spiels schon, die Pause kommt zur rechten Zeit oder kommt nicht zur rechten Zeit. Und abgesehen jetzt möglicherweise davon, dass die ein oder andere Wunde geleckt werden konnte, man so ein bisschen Erholung und Kraft und Reserven wieder auftankt. Du hast es eben gesagt, 7 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden zuletzt. Da kommt die Winterpause, die wir jetzt haben, auch wenn sie so super kurz war, eigentlich für den FC ja zur Unzeit. Denn die waren auf einer totalen Erfolgswelle, die waren auf einem absoluten Hoch. Und diese Wettkampfroutine, Woche für Woche für Woche, das abzuspulen und immer mehr Sicherheit in dem zu gewinnen, was man hat, das ist zunächst mal unterbrochen. Da will ich jetzt nicht mehr rein interpretieren, als es vielleicht ist. Aber aus HSV-Perspektive bin ich ehrlich gesagt froh, dass zwischen dem letzten FC-Spiel und unserem Spiel gegen den FC einfach 4 Wochen ins Land gegangen sind, in denen wir uns vorbereiten konnten, wir eine Vorbereitung mit unserem jetzt neuen Cheftrainer haben, ja, und der FC so ein bisschen vielleicht einfach an Momentum, an Selbst-Fulfilling-Prophecies eingebüßt hat.
Ja.
Und insofern glaube ich, dass die Pause für uns aus der Perspektive besser war als für den FC. Ich erwarte aber überhaupt keinen verhaltenen FC. So habe ich dich auch nicht verstanden, Lasse, dass du das sagst. Eher so ein bisschen in Otto Rehhagelscher kontrollierter Offensive vielleicht. Ich glaube aber auch nicht an 1. FC Köln, der hier in Hamburg den HSV gänzlich machen lässt und dann sagt so, und wenn wir irgendwo einen Ball erobern, dann spielen wir schnell in die Spitze und versuchen Nadelstiche zu setzen, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ein Spiel sehen werden, was unterschiedliche Spielphasen hat, dass ruhig auch vom Matchplan des FC man so ins Spiel geht, dass man sagt, wir nehmen uns mal zurück, aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo wir deutlich mehr versuchen, auch die Kontrolle über das Spiel temporär an uns zu ziehen und dann durchaus auch Offensivaktionen zu initiieren und nicht nur rein reaktionär hier reaktiv zu spielen. Insofern, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das kann ein sehr interessantes, munteres Spielchen werden mit zwei Mannschaften, die durchaus gewillt sind, Tore zu schießen. Und ja, wie gesagt, wir haben hier schon ganz andere Mannschaften gesehen, wo ich eher erwartet hätte, dass sie einen Bus parken oder dass sie defensiv agieren. Der FC, glaube ich, fühlt sich in dem Moment des Anpfiffs mit einem 0-0 hier im Volkspark nicht als Gewinner.
Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube schon, dass Köln hier sehr intensiv und auch offensiv agieren wird. Ich habe immer angeschaut, was Köln seit der Systemumstellung macht. Und das ist so ein bisschen, erinnert mich das an Pauli in der vergangenen Saison. Also sie attackieren über die Flügel mit einer hohen Laufintensität und insbesondere diese Spiele aus der Dreierkette heraus mit einem sehr aktiven, offensiv arbeitenden Mittelfeld, was aber auch defensiv Lücken zulässt, die aber immer versucht werden zuzulaufen, hat mich das so ein bisschen an das erinnert, was Pauli mit Hartl und Irvine gespielt hat, die auch gnadenlos Saad und den anderen Spieler, der fällt mir gerade nicht ein, auf dem Flügel immer wieder ins 1 gegen 1 geschickt haben. Und auch bei Köln sieht man das. Sie sind defensiv anfällig, das ist der HSV auch. Wir haben beide 23 Gegentore kassiert. Köln hat ein sehr linkslastiges Spiel. Und da sehe ich ein Schlüsselduell auf uns zukommen. Meiner auf der linken Angriffsseite ist der dribbelstärkste und dribbelfreudigste Spieler des FC. Und von der linken Seite schlägt Köln auch die meisten Flanken. Warum? Weil ein Paccarada da noch auf der Seite mitspielt. Wir haben da also zwei immens offensiv denkende Spieler beim FC. Das heißt, für uns kommt da viel Arbeit auf der rechten Seite zu. Ich vermute da Mikkel Bronsis, der da viel Unterstützung brauchen wird, weil du kannst so jungen Burschen nicht von zwei so einen abgewichsten Hasen da ihn auskochen lassen. Also da müssen wir aufpassen. Das ist etwas, wo ich sage, und das wird Köln schon machen. Und wenn man sich dann auch anschaut, egal wie sie mit der Dreierkette und dem Mittelfeld davor spielen, sie haben immer mehr Ballbesitz. Also ich denke nicht, dass Köln hierher kommen wird und sagen wird, naja, ist der HSV, wir machen das vorsichtig. Ich denke schon, Lars, du hast vollkommen recht. Wir haben da diesen kleinen Break in ihrem Lauf durch die Winterpause. Aber ich denke, die werden den von Anfang an zurückholen wollen, weil ich sehe das genauso wie du. 0-0 ist nicht, oder ein Punkt ist nicht das, was der Tabellenführer in Hamburg haben will. Die wollen hier gewinnen und wollen auch Abstand zu einem Verfolger direkt von vornherein aufbauen, haben, ein Statement setzen.
Das ist ja ganz spannend, was du jetzt sagst, weil wenn wir sagen, der FC kommt über die linke Seite mit Lindenmeiner und Paccarada, zwei Spieler, die offensiv denken, die Angriffe initiieren, die sozusagen dem Offensivspiel des FC so ein bisschen ihren Stempel aufdrücken, dann ist ja auch das wieder ein Spiegel im Grunde genommen zu unserer linken offensiven Seite. Insofern, ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht geht das Spiel die ganze Zeit im Kreis.
Ja, das wäre, also genau, das wäre auf jeden Fall spannend. Wir können ja direkt mal mit dem HSV weitermachen, wenn du schon ansprichst, weil das so ein Spiegel ist. Beim HSV haben wir noch keine großen, ja, personellen Entscheidungen erlebt. Anzi Suhonen wurde jetzt ausgeliehen nach Regensburg. Reiß und Glatzel sind noch verletzt und leider auch seit heute Noah Katterbach, der sich jetzt im rechten Knie einen Kreuzbandriss zugezogen hat.
Gute Besserung.
Gute Besserung an Noah. Zum Glück ist es nicht das Knie, was er sich vor einem Jahr verletzt hat. Dann hoffen wir, dass da auch alles gut wird. Merlin Polzin hatte nun Zeit, mit der Mannschaft an einigen taktischen Feinheiten zu feilen. Wir haben unter Polzin Ansätze erkannt, die uns Hoffnung machen, insbesondere weil wir nun den Fußball spielen, der eher zum Kader passt, sagen wir es mal so. Spielkontrolle über Ballbesitz, eine breitspielende Offensive. Lars, du sprichst ja immer von diesen zarten Pflänzchen Hoffnung. Wie gut hat denn bei den furchtbaren Temperaturen in Hamburg dieses Pflänzchen deine Winterpause überlebt?
Ja, wir nehmen heute am 13. Januar auf und ich glaube, wir hatten heute Morgen -4 oder -5 Grad. Und ich sag's mal, wie es ist. Mein zartes Pflänzchen Hoffnung würde im Gartencenter das Etikett Winterhart bekommen. Denn, ja, komm, du hast ihn hingelegt.
Ja, ich weiß, ich weiß.
Denn die Dinge, die ich jetzt mitbekommen habe aus dem Trainingslager, aus den O-Tönen jetzt, gerade aus dem Trainerteam Merlin Polzin, die nähren meine Hoffnung auf eine Rückrunde, die endlich mal erfolgreicher, besser ist als die zugehörige Hinrunde. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das brauchen wir zwingend in diesem Jahr. Ich glaube, ich erwarte vom HSV endlich wieder, Nando, du hast es gesagt, ein auf Ballbesitz und Spielkontrolle ausgelegte Grundherangehensweise. Das liegt der Mannschaft. Ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber diskutieren. Was ich aber mitgenommen habe, ist, dass durchaus die unter Tim Walter noch, zumindest in seiner Anfangszeit, das wurde ja auch gemäßigter mit fortlaufender Amtszeit, aber diese Rochaden über den gesamten Platz, dass wir die in dieser Ausgeprägtheit nicht sehen werden, sondern, wenn ich das richtig mitgenommen habe, sollen sich Positionsverschiebungen eher auf das Angriffsdrittel, also auf die offensive Spielhälfte des HSV beziehen. Also insofern könnte man vielleicht von einem Walterball-Upgrade sprechen. Und ich glaube, dass das vielleicht das Puzzleteil ist, was uns vor gut einem Jahr gefehlt hat. Nämlich die Sicherheit aus einer, ja, der eine mag bieder sagen, der andere mag einfachen sagen, aber einer insgesamt gut abgestimmten defensiven Grundordnung, wo die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen, zwischen den einzelnen Akteuren nicht situativ wahnsinnig variieren, sondern gefestigt sind, was dazu wieder führt, dass die Abläufe, das Durchschieben, das Verhalten des einzelnen Spielers, ich sag mal auch für seine Mitspieler, vorhersehbarer ist. Und dann, wenn es uns gelingt, eben dieses Umschalten aus der Defensive in die Offensive zu generieren, dass wir dort dann eher freigeistig unterwegs sind. Und ich glaube, dass wir da durchaus die Möglichkeit haben, auch das ist Zitat, was ich so von Merlin Polzin aufgeschnappt habe, dass man versuchen möchte, eigentlich, wann auch immer man Angriffe initiiert oder durchführt, sie nicht über Ballbesitz zu definieren, sondern in jeder Situation die Möglichkeiten suchen, vertikal in die Spitze zu spielen. Sprich, kein Tiki-Taka-Ballbesitz, Fußball wie im Eishockey in Überzahl, überspitzt formuliert, sondern da, wo sich Lücken auftun, da, wo sich Möglichkeiten auftun und zeigen, da werden die auch sofort versucht zu penetrieren und zu bespielen. Und das ist, glaube ich, dann etwas schnörkelloser in gewissen Situationen, als wir das aus der Vergangenheit auch schon gesehen haben. Aber vielleicht ist genau das Mühe simpler in der Herangehensweise. Wir werden vielleicht hier und da auch den ein oder anderen Steilpass oder Vertikalpass sehen, der nicht ankommt, der auch mal ins Nirgendwo geht, ins Niemandsland geht. Aber ein Steilpass, ein vertikaler Ball ins Angriffsdrittel, daraus resultiert nicht automatisch Gefahr für einen Tempogegenstoß. Das heißt, das kann durchaus im Zusammenspiel dann dafür sorgen, dass die Balance zwischen offensivem und defensivem Gerüst beim HSV eng ineinander greift. Und wenn ich noch etwas hervorheben soll, was mein Fünkchen Hoffnung nährt und was es den Winter hat überdauern lassen, dann, dass wir in dieser Saison eben mit Daniel El-Fadli und auch mit Lukas Poreba, von dem ich hoffe, dass er mehr Spielzeit bekommt in der Rückrunde als in der Hinrunde, zwei Spieler haben, die ich prädestiniert dafür halte, aus einer sehr gut organisierten Verteidigung heraus als Ankerspieler sozusagen diejenigen zu sein, die das Tempo forcieren und eben diesen Wechsel in das freiere Offensivspiel vorantreiben. Also, dass wir dort gerade auf der Position, auf den Verbindungspositionen zwischen Abwehrkette, zwischen Defensive und unserer Offensive Spieler haben, die das genauso initiieren können. Also insofern, ihr nehmt's mit. Ich bin durchaus positiv. Ich finde, das klingt, lässt sich alles vielversprechend an. Ich bin auch durchaus gewillt und hoffnungsfroh, dass mein Vertrauensvorschuss sich als berechtigt erweist. Und ich bin schon deutlich, ja, pessimistischer in Rückrunden gegangen, als es in dieser Saison der Fall ist.
Ich habe mir tatsächlich alle Testspiele in Gänze angeguckt. Und ich weiß, dass der allgemeine Konsens der MLS aus Testspielen kann man nicht so viel mitnehmen. Ich finde aber tatsächlich, dass das, was ich gesehen habe, hat mir beim HSV deutlich besser gefallen als viele Trainingslager und Testspiele, die ich in Trainingslagern gesehen habe. Weil wir kennen das oftmals, wenn der HSV irgendwie Testspiele macht. Man hat immer das Gefühl, dass der HSV diese Testspiele nicht so wirklich ernst nimmt. Und bei den Testspielen, die ich jetzt gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass alle Spieler das ernst genommen haben und wirklich alle an einem Strang gezogen haben und auch alle Spieler gewillt waren, selbst in Testspielen ihre quasi beste Leistung abzurufen. Das hat man gemerkt, auch in diesem Spiel gegen Bukarest, wo es dann nicklig wurde. Man könnte auf der einen Seite sagen, hat sich der HSV anstecken lassen von dieser Nicklichkeit und diesen Fouls, aber der HSV hat plötzlich dagegen gehalten. Also er hat sich nicht aufgegeben und gesagt, oh, was hauen die uns hier im Testspiel um, sondern der HSV hat selbst dann auch ein paar härtere Fouls begangen und hat gesagt, ja, nee, so nicht mit uns. Und das ist für mich irgendwie auch ein gutes Zeichen, dass der HSV ist, glaube ich, sehr fokussiert und ich habe das Gefühl, Merlin Polzin schafft es momentan, die Spieler irgendwie gut einzustellen. Ich habe das Gefühl, dass die alle an einem Strang ziehen und ich habe die Hoffnung, dass der Groschen gefallen ist, dass die Spieler jetzt wissen, worum es geht in dieser Rückrunde und zwar um den Aufstieg und nichts anderes. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Mannschaft nimmt das irgendwie alles so ein bisschen ernster als in der Vergangenheit und auch das Spielerische hat mir eigentlich gut gefallen. Ich habe das jetzt nochmal verifiziert. Es gibt da einen ganz tollen Bericht von Rautenball. Die haben das alles sehr gut auf den Punkt gebracht, taktisch, analytisch, was man unter Polzin jetzt sieht, im Gegensatz zu was man bei Baumgart nicht gesehen hat. Und nachdem ich mir das durchgelesen habe und nochmal an die Spiele zurückgedacht habe, stimmt das auch. Der HSV macht sehr viel mit Dreiecksspielrauten und auch Diamantenspiel, wie man es nennen möchte. Also sehr viele Spielstationen. Der HSV versucht gar nicht so oft das Spiel so extrem breit zu machen. Phasenweise schon, aber sie versuchen sehr oft mit vielen Anspielstationen durch kurze Passstaffetten nach vorne zu kommen. Das ist ja was, was uns bei Baumgart quasi gänzlich gefehlt hat. Das ist eine Hoffnung, die ich habe, dass weil, wenn der HSV mit seinen technisch starken Spielern in ein schnelles Kombinationsspiel mit kurzen Pässen kommt, dann sehen wir meistens gut aus. Und ich habe die Hoffnung, dass das etwas ist, was Merlin Polzin wieder so ein bisschen aus der Mannschaft rauskitzeln kann. Natürlich, ohne sich offensiv total zu entblößen. Und manchmal wird man auch mal den breiten Ball nach außen spielen müssen, weil es geht, glaube ich, eher ums Spiel nach vorne, dass man versucht, diese Anspielstation zu schaffen, diese Diamanten und Rauten und Dreiecke und was auch immer. Und am Ende dann irgendwie durchzustecken auf die Außen, wo dann die gefährlichen Sahitis und Dompes warten. Und gerade die beiden haben mir sehr gut gefallen. Sahiti ist anscheinend richtig gut in Hamburg angekommen, hat mir eigentlich in allen Spielen richtig gut gefallen in den Testspielen. Und ich glaube, das könnte eine Waffe werden, Sahiti und Dompe auf den Außen. Hoffen wir, dass beide fit bleiben. Aber insgesamt spielerisch sehe ich da vieles Gutes, muss ich sagen, tatsächlich. Auch wenn es nur Testspiele sind.
Ja, ich würde auch nochmal den Ball aufnehmen, weil ich euch komplett zustimme, den ich eben schon bei Köln gespielt habe. Und Lars hatte mir da schon gesagt, man könnte das Ganze auch spiegeln. Und genau das habe ich getan. Also zum einen, Meiner und Paccarada lassen defensiv natürlich auch ihre Seite offen, wenn sie immer so offensiv agieren. Das heißt, da kann der HSV über ein schnelles Umschaltspiel in die Lücken zur letzten Kette von Köln vorstoßen. Spannend ist jedoch, das habe ich auch nochmal in dem Y-Scout-Report gefunden, ein anderer Punkt. Köln verliert seine meisten defensiven Duelle in der eigenen Hälfte auf deren eigenen rechten Seite. Also dort, wo Dompe spielt. Das erklärt zum einen den von dir angesprochenen Transferlasse eines rechten Verteidigers eines hohen Regals. Also da hat man absolut, wohl auch eine Schwäche erkannt, dass man da einfach defensiv nicht stabil genug ist. Aber wir kommen wieder dahin, dass unser Spieler der Hinrunde eine Schlüsselrolle einnehmen wird in unserem Spiel. Natürlich nicht allein, aber wieder haben wir diese Situation. Wir haben einen Cheatcode mit Dompe und Köln ist da anfällig, hat da jetzt gerade nachgelegt. Und da wird es schon ein Stück weit drauf ankommen. Wie schnell bekommt man Jean-Luc Dompe in seine geliebten Situationen, dass er einfach von Köln direkt respektiert werden muss auf der Seite, um das Spiel eben entsprechend, wo wir wieder beim Spiegel sind, Lars, ne, genauso Köln aufzudrücken, wie sie es versuchen werden, über ihre unfassbar starke offensive Seite bei uns zu machen. Genauso wie mit dem Thema Spielaufbau. Lasse, was du eben gesagt hast, wenn wir schnell kombinieren, bekommen wir Köln in der Defensive in diese 1-gegen-1-Duelle und da sehe ich uns auch mit unserer offensiven Qualität, auch in der Breite von der Bank, also über die volle Spielzeit, im Vorteil. Ich stelle mich allerdings darauf ein, dass wir hier kein 1-0 oder 2-1 sehen werden. Ich bin momentan eher Richtung 3-2 unterwegs, weil beide Mannschaften einfach zu viel offensive Feuerkraft auch in ihrem Spielansatz haben, als dass wir hier ein großes Geplänkel sehen um das entscheidende Tor und dann die Null halten.
Ganz interessant, das ist ein Gedanke, der mir just kommt. Wenn, und das wissen wir ja noch nicht so ganz genau, wie unsere Mittelstürmerposition besetzt wird gegen den FC. Das ist ja noch so ein bisschen, zumindest mein letzter Stand, nicht ganz klar. Gegen eine defensive Dreierkette kommt, glaube ich, Jean-Luc Dompé deshalb schon eine Schlüsselrolle zu, weil jeder in der Liga weiß, wie gut er ist und dass er im Zweifel auch durch einen Spieler alleine situativ schon nicht zu verteidigen ist und auszuschalten, aus dem Spiel zu nehmen, schon mal gar nicht. Das heißt, auch wenn er gar nicht mal am Ball so aktiv in Szene gesetzt werden kann, kann es ihm gelingen, einen und im Zweifel sogar einen aus dem höheren Regal oder eineinhalb, bestenfalls zwei Kölner Spieler rauszunehmen. Entweder er positioniert sich ganz weit außen an der Linie, wie wir das von ihm kennen, und zieht somit die Balance dieser Dreierkette so weit auseinander, dass der FC entscheiden muss, schieben sie durch, dass sozusagen der eigentliche Zentralverteidiger fast der rechte Verteidiger wird, oder ziehen sie einen weiteren Mann mit in ihre Dreierkette rein. Und dann wird dieses ganze Spiel asymmetrisch beim FC und wir haben im Zweifel wiederum auf der anderen Seite mehr Räume oder auch durchs Zentrum, weil die Abstände bei Köln nicht stimmen. Funktioniert das nicht oder verteidigt der FC ihn eben nicht so mannorientiert, dann sehe ich eben wieder, dass er Räume hat und im Zweifel, wenn er ein Stückchen diagonal zuläuft auf den Rechtsverteidiger, ich habe seinen Namen vergessen, Gazim Begovic, ist das richtig? Gazim Begovic, dass dann in seinem Rücken eben wieder Räume kommen und da ist dann Miro Muheim wiederum gefragt als der Spiegel von Leert Paquarada auf unserer Seite, der dann auch bis an die Grundlinie sogar mal durchgehen kann. Also das ist ein extrem interessanter Fakt, dass wir dort eben gegen diese Dreierkette spielen und es uns dadurch halt auch gelingen kann, den FC entweder ja auseinanderzuziehen in seiner Raumaufteilung oder sie zu zwingen, weiteres Personal abzustellen und zu binden.
Und vor allen Dingen glaube ich, dass auch wenn früh ein Tor fällt, egal für welche der beiden Mannschaften, das bedeutet in diesem Spiel, glaube ich, wirklich gar nichts. Dafür sind beide Mannschaften auch offensiv zu stark und das dürfte ein Spiel sein. Jetzt haben wir viel Glaskugel und können es alles noch nicht absehen. Aber ich glaube, das könnte schon ein richtiger Kracher werden. Direkt zum Start, wo man eigentlich denkt, naja, erstmal wieder reinfinden, Wetter nicht optimal. Egal. Ich glaube, das wird schon im Volkspark brennen, auch von der Stimmung, ausverkaufte Hütte. Und das könnte hin und her gehen. Und darauf kann man sich, glaube ich, auch freuen, dass man so bei dem kalten Hamburg, da bei 0 Grad oder eher leichten Minusgraden, da so ein kleines Feuerwerk erlebt und ich bin wirklich gespannt, wie wir dann am Montag über dieses Spiel sprechen, je nachdem, wie es dann ausgegangen ist und was wir da alles erkannt haben. Aber nicht nur in Hamburg wird es spannend, denn wenn wir auf die Tabelle und jetzt nicht nur auf den kommenden Spieltag schauen, da kann man jetzt darüber diskutieren, so verrückt die Hinrunde gelaufen ist, welche Mannschaften wir in der Rückrunde auf dem Zettel haben werden für den Angriff auf den Aufstieg und ob die Kellerkinder Münster, Ulm, Braunschweig und Regensburg bleiben. Also mal so ein bisschen auch die Glaskugel noch mit reinzunehmen, Lars, wer bleibt oben oder wer schießt oben noch mit rein, wer fällt da ein bisschen raus und wer bleibt ganz unten im Keller?
Ich habe mir die Tabelle angeschaut, jetzt erstmal einfach primär mit dem Blick nach oben und ich bin eigentlich dazu gekommen, ich traue dem HSV und ich bin auch davon überzeugt, dass es dem HSV gelegen wird, diesen ominösen 2-Punkte-Schnitt in der Rückrunde zu erreichen und es gibt 4 Mannschaften, denen ich das auch zutraue. Und das sind die gegenwärtig auf Platz 1, 7, 8 und 13 stehenden Mannschaften. Moment. Konkret der erste FC Köln, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und Schalke 04. Das sind die 4 Mannschaften neben dem HSV, denen ich eben diesen Zweierschnitt zutraue. Schalke, glaube ich, wenn sie positiv in diese Rückrunde starten, wird es relativ schnell gehen, dass die Lücke nach unten so groß wird, dass dieses ganz große Schreckgespenst nicht mehr da ist. Und aufgrund der Enge der Tabelle nach oben hin ist man eben mit einer Siegesserie von 3 Siegen in Folge auch ganz schnell wieder so dran, das sieht man an Darmstadt 98, dass man auch berechtigterweise zumindest mal auf den 3. Tabellenplatz schielen kann. Und das, glaube ich, setzt dann gerade auf Schalke im Zweifel ein bisschen etwas an Energie frei, weil es im Grunde eine Saison ist, in der jetzt niemand mehr etwas erwartet vom FC Schalke. Zumindest nicht nach oben. Und wenn sozusagen immer unter der Prämisse, dass der Start in die Rückrunde einigermaßen gut gelingt, dann sehe ich Schalke aufgrund des Kaders und vielleicht auch aufgrund der dann nicht so großen Drucksituation durchaus in der Lage und traue diesen Zweierschnitt zu. Allerdings hat Schalke halt aktuell 20 Punkte und damit einfach mal 8 weniger als wir beispielsweise. Fortuna Düsseldorf traue ich es grundsätzlich auch zu. Hannover 96 auch. ungeachtet des Trainerwechsels. Ich hätte es ihnen auch mit Stefan Leitl zugetraut. Das bleibt aber, auch wenn ich von André Breitenreiter ganz persönlich nicht so viel halte wie von Stefan Leitl. Ich bleibe aber dabei, dass Hannover 96 bis zum Ende ein Wörtchen um die ersten drei Plätze mitreden wird. Und der 1. FC Köln als Tabellenführer sowieso war mit 31 Punkten in der Hinrunde die beste Mannschaft dann unterm Strich, wenn es um die Punkte geht. Und ich glaube, dass sie diesen Zweierschnitt halten können. Andere Teams, der KSC, einen ganz wichtigen Abgang gehabt mit Cicivace. Elversberg, die am Limit, vielleicht leicht überm Limit performt haben. Der SC Paderborn, wo ich das Gefühl hatte mit dem Interview von Lukas Kwasniok und so weiter, dass da vielleicht mehr rumort und im Argen liegt, als man mag. Das heißt, im FC Paderborn traue ich durchaus zu, die Hinrunde zu bestätigen, aber viel mehr dann auch nicht. Magdeburg gilt das Gleiche, sodass man die anderen Mannschaften hat, die da so ein bisschen als Runner-up mit vorne mit drin sind, wo ich sage, die sind am Limit vielleicht gewesen. Den extra Kick, der sie dann am Ende nach ganz oben verschlägt, traue ich ihnen nicht zu. Insofern, ich sehe am Ende ja vermeintlich einen Drei- oder Vierkampf, weil ich Schalke traue ich es nicht zu, nach ganz oben noch mit reinzuschnuppern um die Aufstiegsplätze. Aber ich glaube nicht, dass es eine Mannschaft gibt, die jetzt wegmarschiert. Oben zumindest. Unten, ja, also ich glaube, nach allem, was ich von Regensburg gesehen habe in der Hinrunde, sie haben sich, wie ich finde, doch durchaus nennenswert und respektabel verstärkt. Aber das Einzige, was noch Hoffnung machen sollte in Regensburg, ist, dass der Abstand zum Relegationsplatz nur 3 Punkte beträgt. Aber das war schon wirklich wenig und minus 30 Tore. Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich meine nicht mal eine zweistellige Anzahl geschossener Tore in der Hinrunde. Da fehlt mir die Fantasie, wie das noch ans rettende Ufer führen soll. Siehst du das genauso, Lasse, oder gänzlich anders? Vor allen Dingen oben rum interessiert es mich natürlich.
Also ich habe zwei Mannschaften, die sich in meinen Augen potenziell absetzen können. Das ist der 1. FC Köln und der HSV. Als drittstärkste Mannschaft sehe ich momentan Darmstadt 98 an. Vielleicht sogar als formstärkste Mannschaft zusammen mit Köln. Aber da ist halt auch dieser Abstand schon, gut, das sind am Ende 4 Punkte, das kann sich auch schnell aufholen. Ja, genau, auf uns, genau. Und wie gesagt, Köln, HSV, Darmstadt sind für mich momentan so die stärksten Mannschaften, so aus der Hinrunde. Ich würde aber auch Paderborn und Darmstadt mit dazu zählen, die auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Wörtchen, auf jeden Fall um den dritten Platz mitsprechen werden. Ich will auch irgendwie Magdeburg und Elversberg nicht ganz rausrechnen. Ich weiß nicht warum, aber Elversberg, die haben noch nichts zu verlieren. Niemand wird von Elversberg den Aufstieg erwarten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch gerade bei so Mannschaften wie HSV oder Karlsruhe oder Köln, die am Ende vielleicht doch so ein bisschen Nervenflattern bekommen, weil da ist der Aufstieg ist Pflicht für den HSV und für Köln, Anführungszeichen. Für Elversberg nicht. Die können eigentlich in der Rückrunde frei aufspielen.
Elversberg gewinnt noch 3 Mal und hat das Saisonziel erreicht.
Ja, genau. So. Ja, genau. Und dann ist alles andere Bonus. Und das kann dann auch Kräfte freisetzen. Also von daher, ich würde Elversberg nicht unbedingt rausrechnen. Magdeburg wissen wir mit ihrer offensiven Spielweise, wenn sie da wie entfesselt spielen. Da gibt es auch manchmal so ein paar Spiele, wo es dann nach hinten losgeht. Schalke wird, glaube ich, auch eine gute Rückrunde spielen. Aber wie gesagt, da ist der Abstand in meinen Augen auch schon zu groß nach vorne, dass sie wirklich um den Aufstieg mitspielen werden. Aber ich glaube, die werden sich auch ranrobben an die vordersten Plätze. Hannover ist für mich eine Wundertüte durch Breitenreiter. Da ist ja so ein bisschen die Stimmung auch so ein bisschen, ich kann das gar nicht beschreiben, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Einige feiern ihn, einige finden ihn ganz schrecklich. Die Testspiele waren wohl teilweise dann auch wieder schon katastrophal, wo er reinkommen ist. Von der Hannover kann ich schlecht einschätzen mit Breitenreiter. Und KSC ist, glaube ich, dieser Stürmer, den sie verloren haben. Der Stifzi Datze ist, glaube ich, ein Riesenverlust.
Nicht also, zu ersetzen.
Der ist nicht zu ersetzen. Mal gucken, wen sie dann noch holen. Vielleicht zaubern sie irgendwen aus dem Hut, den sie da vorne noch reinstellen. Aber ich glaube, das ist ein Spieler, das wird die zurückwerfen, dass sie diesen Spieler verloren haben. Ja. Ist auch vielleicht so ein bisschen meine Hoffnung tatsächlich, dass sie sich dadurch mit uns vorne raus verabschieden. Das wären so die Mannschaften, die ich so drin hätte. Düsseldorf, weiß ich nicht genau. Und unten definitiv Münster. Also Münster, Ulm, Braunschweig und Regensburg. Aber eine Mannschaft, die ich da noch so ein bisschen im Fokus habe, ist Fürth. Die haben mir irgendwie so gar nicht gefallen, die Hinrunde. Und die müssen, glaube ich, aufpassen, wenn da diese Negativspirale weitergeht, muss Fürth, glaube ich, aufpassen, dass sie nicht ganz unten in den Aufstiegskampf mit reingeraten. Noch eher, als sie es jetzt eh schon sind.
Ja, kann ich mitgehen. Ich finde es interessant, dass wir alle so auf die nahezu gleichen Mannschaften schauen. Ich sehe im Keller auch keine große Überraschung. Also die vier Mannschaften, die da unten die letzten Plätze belegen, die sind da schon ganz richtig aus meiner Sicht und da wird sich nicht viel dran ändern. Da müsste Fürth schon sehr, sehr einbrechen. Ich sehe da einfach wenig Potenzial. Vorne hingegen Magdeburg und Elversberg, ich sehe es nicht. Magdeburg traue ich einfach nicht mehr. Und Elversberg wird aus meiner Sicht federn lassen, je länger die Saison dauert. Die haben nicht diese Tiefe im Kader. Und da kann auch mal, glaube ich, ein bisschen kräftemäßig was abgehen, wenn du immer nur mit der Top 11, 12, maximal 13 diese Spielidee gehen kannst, dass dir da am Ende vielleicht auch ein paar Punkte dann flöten gehen, um wirklich so überragend wie in der Hinrunde, wo du noch frisch aus dem Sommer kommst, da durchzumarschieren, während andere Mannschaften mit einem breiteren Kader vielleicht eher noch ein, zwei Körner mehr drauflegen können. Beim KSC gehe ich komplett mit. Ohne ihren Top-Stürmer werden sie das aus meiner Sicht vorne nicht mitspielen können. Das können sie nicht kompensieren, auch nicht im Winter. Das ist brutal, der Verlust. Ich glaube, da wird ihn einfach, der hat den Punkte gebracht. Alleine nur durch ein entscheidendes Tor, durch seine Qualität. Wenn die Punkte weg sind, werden sie da oben rausfallen.
Das ist für mich vergleichbar damit, als wenn beim HSV Glatzel und Selke gehen würden.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir würden über den HSV vermeintlich ähnlich reden, in Angesichts der langen Verletzung von Bobby Glatzel, wenn wir nicht die Luxussituation hätten, mit Davy Selke einen Top-Stürmer in der zweiten Liga in der Hinterhand gehabt zu haben.
Genau. Die Mannschaft, die ich hingegen noch so ein bisschen als, und da bleibe ich dabei, das war vor der Saison auch mein Sleeper, ist Darmstadt. Ich traue Darmstadt große Sprünge zu, und wenn die einen Lauf haben und ihre offensive Qualität ausspielen, dann glaube ich schon, dass die sich ganz schnell diese 4 Punkte auf den HSV, 5 Punkte auf den KSC, wenn ich die rausrechne, dass sie die schnell aufholen. Und wer weiß, was dann mit Darmstadt noch passiert. Also das wäre so die Mannschaft, wo ich sagen würde, von all den Verfolgern Paderborn, Hannover, Düsseldorf und Lautern, die noch davor stehen, die ich nicht genannt habe, sehe ich Darmstadt irgendwie da in der Pole Position da oben noch anzuklopfen. Also es würde mich nicht wundern, wenn Darmstadt am Ende Dritter wird. Köln und der HSV scheinen die Mannschaften zu sein, die es zu schlagen gilt in der Rückrunde. Das sagen wir aber immer, insbesondere über unseren HSV. Aber gut, lassen wir das.
Spannend ist, dass keiner mit einer Silbe Hertha BSC erwähnt hat, gerade von uns.
Rehse fällt ja jetzt noch länger aus, habe ich gelesen. Und das ist einfach, unser Dompe ist deren Rehse.
Ja, ja.
Und das ist.
Und Hertha hat auch nicht wirklich so konstant überzeugt. Nee. Also da war nicht mal dieser Lauf dabei, den Köln eben jetzt hatte.
Das ist richtig. Hertha hat aber nur 2 Punkte mehr als Greuther Fürth. Und ich frage mich tatsächlich, das gleiche gilt für Nürnberg, die wir auch nicht genannt haben. Die beiden stehen mit 22 Punkten. Die beiden sind das Tabellenmittelfeld, sagen wir es mal so.
Stimmt, ja, stimmt.
Und vielleicht die einzigen beiden Mannschaften, wo ich sagen kann, da kann es in beide Richtungen gehen. Also bei beiden nicht nennenswert nach oben. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Also da geht es nicht darum, irgendwie auch da ein zartes Pflänzchen Aufstiegshoffnung irgendwie aufkeimen zu lassen. Aber also Obacht. Das sind 6 Punkte auf Preußen Münster und dann brennt's lichterloh in der Hauptstadt oder auch beim Club. Da kann man für beide einfach nur hoffen, dass sie eine Saison, eine Rückserie ähnlich der Hinserie spielen mit nochmal 22, 23, 24 Punkten, ohne dass man viel Notiz von ihnen nimmt und dass sie dann am Ende sorgenfrei eintrudeln und die Saison einfach als, war es dann halt abhaken. Also ich sehe für beide Mannschaften eher die Gefahr nach unten als irgendeine Option nach oben.
Ja. Es ist aber auch das typische Mittelfeld. Es sind 0-Tore-Differenz und 1-Plus-Tor-Differenz. Es spricht wirklich für das komplette Mittelfeld.
Nach der Tordifferenz darfst du nicht gehen. Der KSC hat +3.
Ja, gut, das ist ja die große Ausnahme. Und das wird, glaube ich, auch deren großes Problem sein. Eben diese fehlende Tordifferenz, wenn ihnen jetzt die Punkte ohne Topstürmer auch noch flöten gehen. Ja, also +3 auf +2 und +16 auf +3. Also das ist einfach mal ein Sieg mehr in dem Moment, wo man Punktgleichheit hat.
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, die Tordifferenz wird dem HSV dieses Jahr nicht das Genick brechen.
Nee, diesmal nicht. Und wir sind gespannt.
Mal gucken, was es diesmal ist.
Unsere Prognosen. Aber lassen wir das. Wir haben erstmal am Wochenende den HSV gegen Köln. Das absolute Topspiel. Aber noch ein paar sehr spannende Spiele direkt zum Start. Und jeder von uns schaut sich ja eins an, um den Überblick über die Liga zu behalten. Und diesmal darf Lasse mal entscheiden, welche Spiele es denn würdig sind, sich anzuschauen und wer von uns vor allen Dingen welche schaut, Lasse.
Ja, also du hast da eben schon so ein bisschen über deinen geheimen Crush hier geredet. Der Floko scheint dir gut zu gefallen von Darmstadt. Deshalb darfst du unseren Ex-Trainer Daniel Thun gegen die Werder Bremen-Legende Floko gucken und Chris am Freitagabend Düsseldorf gegen Darmstadt.
Das ist immerhin Champagnerfußball und ich habe schon befürchtet, ich gehe irgendwie nach Braunschweig, Münster oder nach Nürnberg.
Warte mal, vielleicht bin ich da ja schon.
Ja, schön, schön. Ich freue mich.
Nee, so gemein bin ich nicht. Aber du darfst mal gucken, ob ich mit Elversberg recht hatte. und kriegst das Spiel Elversberg gegen Magdeburg, auch mit Beteiligung eines Ex-HSV-Trainers Christian Titz. Und ich, Magdeburg ist für mich eins der größten Fragezeichen, weil das ist, da könnte auch ganz Großes passieren, glaube ich. Aber es könnte auch ganz schnell nach unten gehen. Also von daher, Magdeburg, Titz ist ja auch nicht unumstritten in Magdeburg, obwohl er da eigentlich fantastische Arbeit geleistet hat, ist ja auch mal bei den Fans nicht ganz so, ganz so sattelfest. Ich bin gespannt. Also du darfst dir gerne Elversberg gegen Magdeburg am Sonntag angucken.
Meine kleine Ad-Hoc-Glaskugel sieht da entweder 0-0 oder ein 4-4.
Ja, und ich habe mir natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte rausgepickt und gucke mir Paderborn gegen Hertha BSC am Sonntag an. Ja, der quasi schon in Hamburg gewesene Kwasniok, den ich ja trainerisch super finde, menschlich diskutabel, gegen Hertha BSC. Ohne Fabi Rehse und mit eigentlich einem viel zu guten Kader für in meinen Augen für den 12. Platz, bin ich gespannt, ob eine von den Mannschaften deutlich besser in die neue Spielzeit kommt als die alte.
Ja, stark. Also es sind schöne Spiele, die du ausgesucht hast, Lasse. Ich habe Schlimmeres befürchtet, aber ich freue mich.
Ja, ich wollte mal gnädig sein. Ne? Wir wollen ja nicht gleich mit dem Stahlbesen in die Rückrunde starten.
Oh
ne?
Mann, das wird noch ein spannendes Auslosen hier, das Hornberger Schießen, wenn es um die Spiele geht. Ah, herrlich. Also, ihr merkt, wir sind eigentlich gut drauf. Die Aufregung steigt, der Ball rollt endlich wieder und die liebgewonnene Wochenendroutine rund um den Spieltag beginnt. Wir hoffen auf einen starken Start des HSV, der die Mannschaft für diese wichtige Rückrunde auch den nötigen Schub geben könnte. Und was dann am Montag zu besprechen ist und was uns dazu einfällt und wie unsere Prognosen schon nach dem Spieltag aussehen, ja, das werden wir dann nächste Woche für euch hier aufnehmen. Also bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.
Hallo, ich bin Kim von Salopp, der Podcast, der rockt. Die Bundestagswahl steht an und mit eurer Entscheidung könnt ihr dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem Land leben, in dem Vielfalt gefeiert wird. Auch und gerade in der Musik. Ohne demokratische Werte wäre die kreative Freiheit, die wir in Deutschland genießen, in Gefahr. Wir müssen bewusst wählen für eine demokratische Zukunft und gegen Intoleranz und Ausgrenzung. Der Zerfall der Demokratie bedroht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die bunte Musikszene, die so viele von uns inspiriert und zusammenbringt. Gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.